Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wenn wir uns jetzt um dein Wort sammeln, so bitten wir dich, segne uns dein Wort. Leite unser Reden und unser Hören durch deinen Heiligen Geist, dass unser Glaube lebendig sei und bleibe und wir in der Liebe zu dir und zu unserem Nächsten wachsen. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, in der Bibel, im Neuen Testament, da gibt es eine ganz bekannte Geschichte. Ein Gleichnis, das Jesus erzählt und das wir alle kennen, ausnahmslos. Wenn ich jetzt sagen würde, es handelt von der abgrundtiefen Liebe Gottes zu uns Menschen und malt uns vor Augen, wie barmherzig unser Vater im Himmel ist, dann würdet ihr vielleicht Gedanken verloren an eurem Kopf kratzen und sagen, tja, davon spricht der Sohn Gottes ja nun öfter. Welche Geschichte genau meinst du denn? Und wenn ich dann ergänze, ja, sie steht in Lukas 15, gleich nach dem Abschnitt, den wir eben als Evangelium gehört haben, und sie ist das bekannteste Gleichnis von etwas, das verloren ging und wiedergefunden wurde, dann sagt ihr wahrscheinlich alle gleich, ach so, du meinst den verlorenen Sohn. Ja, antworte ich dann. Aber habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dass es eigentlich nicht nur um ein, sondern um zwei verlorene Kinder in dieser Geschichte geht? Einer war richtig weg, absolut auf die schiefe Bahn geraten, den Vater brüskiert und vor den Kopf gestoßen, alle Brücken hinter sich abgebrochen, mal richtig die Sau rausgelassen und in der Gosse gelandet. An den denken wir meistens, wenn wir an dieses Gleichnis denken. Der nimmt ja auch den größten Teil in der Geschichte Jesu ein. Sein Weg wird ausführlich geschildert bis hin zur Wiederaufnahme im Vaterhaus. Aber eigentlich sind es ja zwei, die hier in den Blick genommen werden. Das wird schon im ersten Satz deutlich, wenn das Gleichnis mit den Worten beginnt: Ein Mensch hatte zwei Söhne. Und auch vorher schon, abseits des Gleichnisses, tauchen diese zwei ganz real auf, wenn es einleitend vor diesen ganzen Geschichten vom Verlorenen heißt, es nahten sich aber allerlei Zöllner und Sünder zu Jesus, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen. Da sind zwei Kinder. Ein jüngeres, das sich auf Abwegen verliert, und ein älteres, vernünftigeres, das treu im Vaterhaus bleibt. Wo finden wir uns da wieder? Sicher ist es möglich und sogar wahrscheinlich, dass wir uns mal hier und mal dort entdecken. Zu Zeiten im einen der beiden, dann wieder im anderen. Da gibt es wohl keine statisch starre Zuordnung. Und wer von uns wollte nicht sagen, dass er den Willen des Vaters schon mal so in den Wind geschlagen hat, dass er für die Vergebung, die er anschließend empfangen hat, von Herzen dankbar war, weil er wusste, in welch auswegloser Lage er sich manövriert hat. Und doch, ihr Lieben, sollten wir nicht gerade auf den zweiten der beiden einmal etwas genauer gucken? Besteht der überwiegende Teil der Glieder unserer Gemeinden und unserer Kirche nicht eher aus Daheimgebliebenen, also geboren, getauft, aufgewachsen in der Kirche, vielleicht mal die Gemeinde gewechselt, ja, aber im Großen und Ganzen geblieben, treu, im Weinberg Gottes mitarbeitend, Jede Woche auf dem Alltagsfeld der Gemeindearbeit im Einsatz, unseren Beitrag leistend, dem Vater verpflichtet, der uns zu seinem Kind und Erben erklärt hat. Sind wir nicht zum überwiegenden Teil und meistens eher hier zu finden, beim Zweiten? Dann schauen wir doch ruhig einmal besonders auf den anderen Sohn, auf das treue Kind des Vaters, auf den, der sich bemüht, auf die, die im Grunde immer dort war, wo sie sein sollte. Was hören wir hier über diesen Teil der Familie? Was wird über ihn gesagt? Was können wir entdecken in den Worten Jesu, das uns die Augen öffnet über uns selbst und uns die Liebe Gottes zu uns neu durchbuchstabieren lässt? Ich lese uns den Schlussabschnitt des Gleichnisses. Aber der ältere Sohn war auf dem Feld. Und als er nahe zum Hause kam, hörte er singen und tanzen und rief zu sich einen der Knechte und fragte, was das wäre. Der aber sagte ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wieder hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Da ging sein Vater heraus und bat ihn. Er antwortete aber und sprach zu seinem Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, dass ich mit meinen Freunden fröhlich gewesen wäre. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Der Vater aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich und guten Mutes sein. Denn dieser dein Bruder war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Dreierlei möchte ich kurz in unser Blickfeld rücken und herausstreichen. Erstens, der Daheimgebliebene steht in der Gefahr, zu vergessen, wie gut er es hat. Zweitens, der Daheimgebliebene steht in der Gefahr, an der liebevollen Atmosphäre im Vaterhaus und am Willen des Vaters vorbeizuleben. Und drittens, auch der Daheimgebliebene braucht die Hilfe des Vaters, um nicht am Ende draußen vor der Tür des Festsaals zu bleiben. Nehmen wir das Erste, der Daheimgebliebene steht in der Gefahr zu vergessen, wie gut er es hat. Auch in der Kirche, in der Gemeinde Gottes gibt es ja so etwas wie einen Gewöhnungseffekt. Das ist an sich ja auch nicht schlecht, dass Dinge sich einspielen, dass man seinen Platz findet, dass man sich mit seinen Gaben einbringen kann, dass man weiß, wie der Laden läuft oder ein Gottesdienst gestaltet ist. Schwierig wird es aber immer dann, wenn man über aller Routine nicht mehr erkennt und begreift und wertschätzt, wie gut man es im Kern dadurch hat, mit Gott leben zu können. Also Glied der Gemeinde und Kirche zu sein und nicht draußen vor der Tür, sondern jeden Tag beim himmlischen Vater. Der Vater erinnert im Gleichnis den zweiten Sohn liebevoll daran, das nicht zu vergessen, wenn er sagt, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Sich der Nähe Gottes gewiss sein zu können, in guten wie in schwierigen und schlechten Zeiten. Sich von ihm geliebt zu wissen, in seinem Frieden leben und in seinem Frieden sterben zu können, weil er ihn uns schenkt, beschenkt zu sein mit großen Gaben, mit dem Wunder der Vergebung, mit dem Versprechen eines himmlischen Erbes in Ewigkeit, allezeit geborgen, getragen, gesegnet und begleitet zu sein vom Herrn des Himmels und der Erde und in all dem, in unserem Weg durch diese Zeit hin in seine Herrlichkeit, klare Leitlinien zu haben durch das Wort Gottes für unser Leben, nicht herumirren zu müssen. Was ist das für ein Vorrecht? Was ist das für ein Geschenk? Was fehlt denen, die das nicht haben? Wie arm und elend sind sie dran, selbst wenn ihnen rein äußerlich nichts zu mangeln scheint. Darum machen wir es uns immer wieder bewusst, Christ sein, zum Herrn Jesus Christus zu gehören, ist etwas durch und durch Wunderbares. Unser Leben hat einen Halt, unser Leben hat ein Fundament auf seinen Worten, ein Fundament, das unüberbietbar ist und das trägt. Vergessen wir nicht, wie gut wir es haben mit diesem Herrn, der für uns geboren wurde, gestorben ist, der auferstanden ist und lebt. Und setzen wir alles daran, in aller Gemeinderoutine, in allem Alltag des Christseins, dass das immer wieder deutlich spürbar wird, was der Vater hier sagt: Mein Sohn, du bist allezeit bei mir. Und alles, was mein ist, das ist dein. Wo wir das in aller Routine aus den Augen verlieren, da gilt sonst mehr und mehr das Zweite. Der Daheimgebliebene steht in der Gefahr, an der liebevollen Atmosphäre im Vaterhaus und am Willen des Vaters vorbeizuleben. Der ältere Sohn, seien wir ehrlich, der scheint in seinem Leben auf dem väterlichen Hof offenbar mehr Pflicht als Geschenk zu sehen. Und er fühlt sich von seinem Vater sogar ungerecht behandelt und zurückgesetzt. Und er wirft es ihm zornig vor: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Und du hast mir nicht mal einen Bock gegeben von den Ziegen, dass ich mit meinen Freunden mal ein bisschen fröhlich bin. Nun aber kommt dieser Nichtsnutz nach Hause, der dein Hab und Gut mit Huren verprasst hat, und da hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Wie kannst du eigentlich, Vater? Merkst du nicht, wie weh mir das tut? Der Sohn hat vergessen, wie gut es ihm geht. Und er hat auch noch nicht verstanden in all den Jahren, wie es um das Herz seines Vaters bestellt ist. Er hat offenbar nicht gemerkt, wie froh der Vater ist, ihn, diesen Sohn, in seiner Nähe zu wissen. Und er hat auch nicht begriffen, wie sehr den Vater der Verlust des zweiten Kindes geschmerzt hat. Wie sehr er sich in Sehnsucht und Fürsorge nach ihm verzehrt hat, nach diesem, der da weggegangen ist und vom Vaterhaus nichts mehr wissen wollte. Wie er nach ihm Ausschau gehalten hat, weil er auch dem Jüngeren, trotz aller Enttäuschungen, die der ihm bereitet hat, weil er auch dem Jüngeren eben nicht Elend und Pest und Tod an den Hals wünscht, sondern Rettung und Hilfe und Leben. Dasselbe Leben, das sein älterer Sohn auch bei ihm hat. Wir betonen so häufig, wie sehr das Elternhaus uns prägt. Und da ist ja auch was Wahres dran. Im Guten wie im Schlechten. Aber beim Daheimgebliebenen ist da offensichtlich noch manches nachzuholen. Mein Sohn, sagt der Vater, du solltest fröhlich und guten Mutes sein, so wie ich. Denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden. Dass die Liebe des Vaters zu allem Verlorenen um uns her, dass diese Liebe des Vaters, die sich in Jesus Christus zeigt, auch unsere Liebe wird, das sei immer wieder unser Gebet. Das wirke Gottes Geist in unserer Mitte und im Herzen jedes und jeder Einzelnen hier durch unser Leben in seiner Gegenwart, in seiner Gemeinde, dass auch jeder, der hier bei uns zu Besuch kommt, merkt: Schön, dass du da bist. Dein Vater im Himmel freut sich, dass du kommst. Ganz egal, wie lange du nicht mehr da warst, ganz egal, wo du herkommst, schön, dass du da bist. Wir haben keinen Grund, als Daheimgebliebene überheblich zu werden und auf andere herabzuschauen. Denn es gilt ebenso, drittens, auch der Daheimgebliebene braucht die Hilfe des Vaters, um nicht am Ende draußen vor der Tür des Festsaals zu bleiben. ist es uns schon mal richtig deutlich geworden, dass der Vater dem älteren Sohn gegenüber genauso handelt wie im Blick auf den Jüngeren. Beide stehen draußen vor der Tür des Vaterhauses. Der eine kommt langsam dahergeschlurft und fühlt sich völlig zu Recht unwürdig hineinzugehen. Er will nur noch Tagelöhner sein. Aber der Vater läuft ihm entgegen und fällt ihm um den Hals und kleidet ihn neu ein und lässt den Festsaal bereiten und führt ihn hinein. Der andere, der Ältere, kommt von der Arbeit und steht auch draußen auf dem Weg. Und er will nicht hineingehen, wenn das Freudenfest zu Ehren dieses schmachvoll Heimgekehrten gefeiert wird. Der Vater guckt nicht nur durchs Fenster, er geht auch zum Daheimgebliebenen hinaus, zu seinem ersten Sohn. Beim Jüngeren heißt es, als er aber noch weit entfernt war, sah ihn sein Vater und es jammerte ihn und er lief und fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Beim Älteren lesen wir, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, da ging sein Vater heraus und bat ihn, bitte mein Sohn, lass dich bewegen, lass meine Freude in dein Herz einziehen. Komm und freu dich mit mir, alles was dein, mein ist, ist dein. Das Wort des Vaters will auch das Herz seines zweiten Kindes erreichen. Beide will er in seinem Festsaal mit sich vereint wissen, keins von beiden will er missen, den Älteren genauso wenig wie den Jüngeren. Beide sollen am Ende beschenkt und im Frieden leben. So geht er jedem und jeder von uns stets neu nach. Er sucht uns als daheimgebliebene Verlorene und als davongelaufene Verlorene. Er läuft uns entgegen, er läuft uns hinterher, weil er uns liebt und weil er uns in seine Nähe herbeisehnt. Also ihr Lieben, wie gut haben wir es, dass wir einen solchen himmlischen Vater haben, der uns seine Liebe in Jesus Christus zeigt. Wie gut haben wir es, dass unser Leben schon hier von ihm getragen und durch seinen Willen geprägt sein soll und darf. Und wie gut haben wir es, dass Gott uns in jedem Fall in Christus nachgeht und hilft, wenn wir uns verlaufen haben oder störrisch vor der Tür des Vaterhauses stehen. Vergessen wir es nicht, wie gut wir es haben. Leben wir nicht daran vorbei. Und lassen wir Gottes Geist stets aufs Neue unsere Herzen und Sinne regieren, dass auch all unser Tun und Leben vom Willen des Vaters geprägt sei. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus.